Oh, einen wunderschönen guten Tag zur heutigen KI-Session, in dem Augenblick aber nicht unbedingt ein kommerzielles Produkt oder Projekt, sondern hier wirklich ein reines Hobbyprojekt, was mein Sohn, der Adrian, der neben mir steht, Adrian Imme und ich dann dementsprechend betreuen. Wir haben auch zu diesem Zweck noch zwei Kollegen mit, die uns unterstützen am Stand, aber wie gesagt, es ist ein rein nicht kommerzielles Projekt und ist eigentlich ein reines Freizeitprojekt, was gewachsen ist. Und dazu werde ich gleich kommen, warum, weshalb, wodurch. Und zwar, was macht man heute mit jeder KI oder prinzipiell mit KI-Anwendungen? Es gibt ChatGPT, es gibt Large Language Models. Also man kann halt hier viele Informationen speichern, sammeln und dementsprechend dann verarbeiten und nutzen, was natürlich in der heutigen IT wichtig und immer mehr im Vordergrund steht. Da gibt es auch in den letzten, ich sage jetzt mal 1-2 Jahre, sehr große Impulse, letztendlich sich dort weiterzuentwickeln. Es gibt generative KI oder AI, die für Bilder zur Erstellung von Bildern oder für andere Zwecke genutzt werden kann. Es gibt aber auch AI-Coding. Das ist so ein Thema, wo ich dann auch im beruflichen Umfeld immer wieder Berührung habe. Es gibt Machine Learning. Das ist natürlich dann auch eine Möglichkeit, um dementsprechend mit der KI zu arbeiten. Ich muss mich daran gewöhnen, dass das Mikro immer direkt vor dem Mund ist. Geht weiter. Dann autonome Fahrzeuge, Robotik. Das sind auch so Anwendungsfälle. AI, Voice Assistant, Sprachsynthese, also wie gesagt, es gibt da unterschiedlichste Möglichkeiten. Auch am Stand hatten wir hier schon unterschiedliche Beispiele. Ja, und jetzt streiche ich mal alles durch. Das machen wir alles nicht. Wir haben heute praktische Anwendungen für ein Raspberry Pi. Das ist eigentlich so unser Projekt, was wir aktuell gestalten und dementsprechend auch so ein bisschen betreiben. Und jeder ist eingeladen, letztendlich sich an diesem Projekt zu beteiligen. Wie gesagt, es gibt ja auch keinen kommerziellen Hintergrund, auch nicht in 1-2 Jahren. Ich war vorher in einem Vortrag, wo es eher darum ging, wie ist die Entwicklung in den nächsten Jahren. Es wird auch in den nächsten Jahren ein Hobbyprojekt bleiben. Also wer Interesse hat, sehr gern die Daten runterladen und nutzen und weiterentwickeln. Aus dem Grund kommen wir eigentlich zum Ziel des heutigen Vortrages und letztendlich auch des Standes unten, ist der Erfahrungsaustausch. Ob oder wie kann ich mit KI arbeiten? Wie setzt ihr die KI ein? Wie nutzt ihr diese? Und wie kann ich es optimiert einsetzen, um dann so alltägliche Dinge, wie ich will meinen Vogel, der bei mir auf der Terrasse rumfliegt, filmen, letztendlich umsetzen kann. Was ist die eigentliche Motivation zu diesem Vortrag und letztendlich aber auch zu diesem Projekt, was noch relativ jung ist? Ja, gut, ist eigentlich ein anderes Projekt. Und zwar, ich hatte vor 2 Jahren hier auf den Chemnitzer Linux-Tagen zusammen mit meinem Sohn einen Stand. Da ging es darum, einen Kamerawagen für eine Modellbahn vorzustellen. Und zwar damals allerdings noch nicht KI-basierend, aber schon mit Raspberry Pi oder mit einem Raspberry Pi Zero. Also speziell mit Hardware, die letztendlich aus diesem Umfeld kommt, haben wir hier ein Projekt gezeigt, vorgestellt, wo es darum ging, letztendlich die Aufnahme an der heimischen Modellbahn irgendwie zu visualisieren. Gut, das war das Entstehungsprojekt. Wie gesagt, Kamerawagen Linux. Und wir hatten dadurch schon gewisse Erfahrungen im Bereich mit Kameras, Raspberry Pi. Also das war natürlich hier von Vorteil für dieses Projekt. Ja, dann natürlich konnten wir diese Erfahrungen übertragen. Und dann kam irgendwo meine Frau ins Spiel. Und meine Frau, natürlich ganz entspannt, ja, ist schön, dass ihr ein Video von eurer Modelleisenbahn habt. Es wäre doch auch mal schön, die Vögel auf der Terrasse irgendwie zu filmen. Und das war die Initialzündung für dieses Projekt, was dann, ich sage es einfach so, etwas eskaliert ist. Also es ist ein bisschen mehr wie nur ein reines Video. Wie gesagt, KI ist dann schon mit im Spiel. Und damit haben wir natürlich dann schon das erste Problem oder die erste Herausforderung, die wir letztendlich haben. Und das Ziel des heutigen Vortrages ist ja nicht nur Vögel irgendwie zu filmen, sondern wir haben natürlich hier eine Herausforderung. Und zwar die Herausforderung war, ein eigenes Modell entwickeln zu müssen, nicht wollen, wirklich müssen, weil wenig Vorerfahrung dazu bestand. Der Hintergrund war einfach da, dass halt die Cloud-AI-Modelle, die aktuell verfügbar sind, gerade im Bereich Vogelerkennung und Vogelzuordnung, ich sage jetzt mal gelinde ausgedrückt, nicht vorhanden sind oder nicht in der Form vorhanden sind, wie man sich es vorstellt. Und da war dann auf einmal meine Kohlmeise mit dieser Detection, dann nachher der asiatische Fasan, Rotkehlchen war überhaupt nicht bekannt oder die Blaumeise war ein Papagei. Lässt sich in der Regel immer schlecht bei meiner Frau verkaufen, weil die kennt die Vögel. Also die hat dann kritisiert, ja, also wie gesagt, Blaumeise sollte jetzt nicht zwingend der Papagei sein. Ja, und Hintergrund, warum das eigentlich so ist, viele Modelle, die heute existieren, gerade in dem Bereich, sind entweder nicht frei zugänglich, da wissenschaftlich, das ist ein Thema, oder sie sind halt wirklich primär aus dem asiatischen oder dann dementsprechend amerikanischen Bereich, weil hier die Schwerpunkte liegen, KIs relativ schnell zu entwickeln, Modelle zu entwickeln, Erkennungsmodelle zu entwickeln und wie gesagt, also wir hatten dann die Herausforderung, mehr oder weniger unsere eigenen Vögel von der Terrasse irgendwie zuordnen zu wollen und zu können. Gut, da kommen wir dann zu dem Punkt der heutigen Veranstaltung und der gestrigen Veranstaltung. Natürlich auch eine gewisse Souveränität mit den Daten, die ich hier verarbeite. Ich habe den Vorteil dadurch, dass ich jetzt hier keine cloudbasierte AI nutze, um die Vögel dann dementsprechend als Kohlmeise oder als Blaumeise erscheinen zu lassen, habe ich natürlich einen riesen Vorteil. Ich kann einmal die Daten lokal speichern. Das ist mein einer Vorteil. Also ich habe nicht die Abhängigkeit vom Internet oder von der Internetverbindung. Aber ich kann natürlich auch hier an der Stelle eigene Modelle schreiben, eigene Modelle beschreiben und kann natürlich die Infrastruktur, die ich dazu nutze, über eine relativ einfache Hardware realisieren. Also ich brauche jetzt keine Wüste, wo ich dann ein Rechenzentrum für 10 Milliarden hinstelle, um 5 Vögel zu erkennen. Das ist der Vorteil. Also wie gesagt, es läuft wirklich auf dem Raspi, die ganze Erkennung, und kann dementsprechend, je nachdem, wie die Nachbearbeitung erfolgen soll, mit relativ einfacher Hardware dann nachher umgesetzt werden. Und was eigentlich der wichtigste Punkt ist, ich persönlich bin schon über 25 Jahre mit dem Thema Linux unterwegs. Das war der Benefit. Ich kann es wirklich dann mit Linux-Bordmitteln, mit Linux-Mitteln umsetzen, diese Projekte, und habe hier den Vorteil, dass ich wirklich den Open-Source-Gedanke dann ein Stück weit tragen kann. Und wichtig ist halt, die Lizenz, die kommt von mir, das ist die Mitlizenz. Jeder kann mitarbeiten, jeder kann mitwirken oder so. Und es gibt hier keinerlei Vendor-Logins oder andere Hindernisse oder Kosten oder irgendwelche anderen Sachen, die letztendlich dann für diese Nutzung dieses Modells entstehen. Gut, wie können wir das Ganze realisieren? Und jetzt kommen wir dann wieder, da komme ich wieder zu einer Rolle rückwärts. Wir können natürlich nicht nur über das eigene Modell die Vögel erkennen, weil wir brauchen als Basis erstmal das YOLO-Modell. Das YOLO-Modell, das nutzen wir in Verbindung mit der aktuellsten Version für die Objekterkennung, weil wir brauchen erstmal eine Klassifizierung, dass der Vogel sich in einer Videoaufnahme befindet. Und da haben wir dann jetzt quasi in diesem Beispiel, das habe ich in der letzten Woche noch erweitert, den Vogel, Hund, Katze und Mensch quasi als Erkennung mit aufgenommen. Also Vogel war vorher schon da. So, warum kam der Mensch dazu? Das ist eigentlich ganz trivial. Abends um 10 vor meinem Rechner ist kein Vogel um mir herum geflogen. Also ich hatte eigentlich die Notwendigkeit zu testen, ob die Erkennung überhaupt funktioniert. Und was ist der einfachste Weg? Eine Klasse zu erweitern, wo eventuell dann direkt der Vogel vor der Kamera sitzt, in dem Fall ich. Und damit hatte ich dann wiederum die Möglichkeit, dann hier zu testen, ob denn diese Erkennung überhaupt funktioniert. Und siehe da, sie hatte nicht funktioniert. Wir hatten Beinbound gefehlt, also das geht ja alles aus dem Container heraus. Und dadurch war natürlich die Funktionalität eingeschränkt. Die Lösung an sich oder das Webinterface war alles grün, alles schick, aber es hätte nie einen Vogel aufgenommen. Also wie gesagt, ich als Vogel, Mensch, mehr oder weniger. Und dann kam mir die Idee, da auch Nachbars Katze ab und zu bei uns auf der Terrasse erscheint, habe ich gedacht, okay, dann kann man Hund und Katze auch noch mit dazu nehmen oder so. Ist dann nicht ganz so zweigleisig, sage ich jetzt mal. Wie wichtig ist die Erkenntnis aus diesem Thema? Ich kann natürlich nicht nur Hund, Katze, Vogel, Mensch irgendwie in Erkennung mit aufnehmen. Ich kann natürlich auch hier ganz andere Themen mit bearbeiten. Also ist jetzt nicht ganz so passend, aber vielleicht, ich hatte in den Anfängen mit der Kamera dann auf einmal die Schüssel mehr oder weniger oder vielmehr sagt der Unterbau von der Vogelkamera wurde dann als Bol erkannt, also als Schüssel. Das ist jetzt vielleicht nicht das Alltägliche, was man wissen will, aber vielleicht gibt es ja irgendwelche andere Beispiele für euch, die ihr dann wiederum nutzen könnt, um die KI sinnvoll einzusetzen oder so. Es muss nicht unbedingt die Schüssel sein oder unbedingt die Katze oder der Hund. Dann die Performance, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und zwar, wir haben natürlich hier optional die Möglichkeit, mit der eingesetzten Hardware über einen AI-Head mehr oder weniger eine relativ hohe Frames-per-Second-Erkennung, Detection durchzuführen. Weil wenn ich über eine CPU-Erkennung gehen würde, dann habe ich hier ein Riesenproblem, dass dann die CPU-Auslastung gerade von dem Raspberry Pi in der Regel um 95% liegt, was natürlich dann für den Dauerbetrieb eher unschön ist. Und deshalb auch hier letztendlich, um diese Objekterkennung durchzuführen, nutzen wir natürlich hier eine zusätzliche Hardware, die hier als ich sag mal, Beschleunigung genutzt wird. Dann haben wir die eigene Klassifikation. Und jetzt kommt natürlich Vogelart bestimmen, ach, da kommt natürlich der Seufzer, okay, also Europa hat vielleicht ein, zwei mehr Vogelarten. Da muss ich sagen, auch wieder meine Frau nicht ganz unschuldig, wir haben 8 Vogelarten, die bei uns ans Vogelhaus kommen und das sind die 8 Vogelarten, die ich klassifiziert habe. Kann unendlich erweitert werden, also es gibt hier keine Einschränkungen. Wichtigste Voraussetzung, um letztendlich das eigen erstellte Modell zu erweitern, sind natürlich die Bilddaten, also entweder in Videoform oder in Bildform. Und damit kann ich natürlich das bestehende Modell durchaus erweitern. Dann, wie gesagt, ganz wichtig, war mir wichtig, mit lokalen Videodaten zu arbeiten. Also ich habe für dieses Modell letztendlich, um dieses Modell zu erstellen, hier eigene Daten verwendet, die dann bei mir letztendlich aus diesen Filmen des letzten Jahres dann mehr oder weniger zustande gekommen sind und habe dann diese Daten lokal bearbeitet. Also ich habe hier keinerlei Fremddaten oder so nutzen müssen. Ich kann es machen. Ich habe dann auch irgendwann mal angefangen, einfach zu schauen, dass es jetzt nicht nur bei mir im Garten irgendwie die Vögel erkennen könnte, sondern es würde auch den Vogel letztendlich, die Kohlmeise, auch vom Nachbarn erkennen, auch wenn die nicht zu mir kommt. Also wie gesagt, man kann die Daten ein bisschen aufwerten, indem man hier an der Stelle noch externes Videomaterial hinzufügt. Und interessant für mich, ich habe eigentlich nicht so viel Ahnung von Modellen. Ich war dann sehr gespannt auf das Ergebnis. Wie ist eigentlich das Testergebnis? Also wie kommt die KI selber dann nachher mit der Erkennung klar? Und da habe ich sie dann gegen sich selber testen lassen und es war für mich erstmal erfreulich. Dann mit dem bereitgestellten Material gab es dann eine 99-prozentige Erkennung. Und das ist aber so, wie immer beim Versprechen mit 100 oder 99%, natürlich hier der Idealfall, dass vielleicht das Videomaterial genau das Richtige war, die Stellung vom Vogel genau die richtige war. Also ich kann es nicht ausschließen, dass wenn jetzt jemand seine heimischen Vögel hier mit meinem Modell letztendlich erkennen lässt, dass es dann eine 98,5 gibt oder eine 97. Also wie gesagt, ist natürlich dann immer eine Sache der Rohdaten, die letztendlich hier verwendet werden. Wie ist die Pipeline an sich? Pipeline läuft folgendermaßen ab. Also die Kamera nimmt das Video auf. Da gibt es dann die Odo-Detection, die läuft dann über den NPU, also über den AI-Head, der verwendet wird, die zusätzliche Hardware, die ich verwende. Und dann kann ich hier über diese zusätzliche Klassifizierung mehr oder weniger über EffizientNet die Klassifikation vornehmen und kann dann dementsprechend hier das eigene Modell generieren. Voraussetzung ist natürlich, dass ich eine bestimmte Anzahl an Videos habe. Dann vielleicht hier nochmal so eine grobe Systemarchitektur, wie das Ganze sich dann darstellen würde. Wichtig halt von der Hardware, die wir nutzen, da wird mein Sohn gleich noch ein bisschen später drauf eingehen. Wir nutzen prinzipiell erstmal ein Raspberry Pi 5. In der unten da oder vorgestellten Ausführung sind es 8 GB Arbeitsspeicher. Ich habe festgestellt, jetzt mit der Architekturänderung der letzten zwei Wochen, gab es da relativ viel Einsparung oder so. Es würde auch ein 2 oder 4 GB Raspi ausreichen, um letztendlich so ein Projekt umzusetzen. Ich brauche ein Hilo AI-Head, den es für ein Raspberry Pi gibt. Und das sind die Hardware-Voraussetzungen und natürlich eine Kamera. Und wir nutzen hier einfach, um eine bessere Erkennung dann nachher vornehmen zu können, die Raspberry Pi Cam 3, also ist das Kameramodul, was es hier gibt, in der Weitausstattung. Kann ich nur so empfehlen, also nicht No-IA, weil dann habe ich immer das Problem, dass gerade am helllichten Tage, in der Zeit, wo ich die Vögel aufnehmen will, hier Einschränkungen habe. Oder dann natürlich die Standard-Cam 3 oder so, die hat den zu geringen Winkel, um letztendlich dann wirklich weitestgehend die Aufnahmen dann zu initialisieren. Ansonsten, was ich noch brauche, ist dann, wie gesagt, das YOLO-Modell letztendlich, was ich einmalig runterlade. Dann habe ich die Datei und dann habe ich auch die Informationen, die ich brauche, um die Auswertung zu führen. Und ich brauche natürlich dann später fürs Training natürlich, da nutze ich dann allerdings, um es etwas zu beschleunigen, einen Desktop-PC. Da bräuchte ich dann natürlich ein bisschen bessere Hardware. Vorteil wäre hier natürlich, wenn man es dann nachher trainiert, dieses Modell, wenn man eine Hardware hätte, die eventuell über einen NVIDIA-Grafikchipsatz verfügt, dass man CUDA nutzen kann, um dementsprechend hier die Beschleunigung durchzuführen. Ich kann nur einen kurzen Unterschied nennen. Also es dauert in der Regel um die 4 bis 4,5 Stunden, ein Modell zu rechnen bei diesen 8 Vögeln, wenn ich die auf dem Raspberry Pi rechne. Und wenn ich jetzt zum Beispiel dann alternativ einen Laptop nutze, wo dann dementsprechende Hardware verbaut ist, wo ich die CUDA-Treiber nutzen kann, liege ich in der Regel bei 25 bis 20 Minuten. Also ist schon ein gravierender Unterschied. Also meine Empfehlung, Aufnahme und andere Sachen gerne mit dem Respi durchführen. Allerdings alles, was dann in der Richtung Training des Modells geht, dann wirklich hier eine andere Hardware alternativ zu nutzen. Und damit würde ich beides an meinen Sohn übergeben.
Genau, danke. Also wie schon erwähnt, wir brauchen Hardware, um die Software auch irgendwie nutzbar zu machen. Der Raspberry Pi 5 mit 8 GB eben jetzt bei uns im Einsatz hat sich super bewährt. Wie schon erwähnt, würde auch ein bisschen weniger ausreichen. Die Halo Heads eben auch schon wirklich cool bei uns im Einsatz, um eben die CPU zu entlasten. Da haben wir ja beide Versionen, das heißt einmal die mit 13 und mit 26 Ops. Aber soweit ich dich richtig verstanden hatte, reichen auch die 13 Ops für das aktuelle Modell aus. Wenn man das natürlich aufbaut und aufbauscht, dann wäre es wahrscheinlich auch irgendwann cool, den größeren mit 26 zu haben, um da eben auch nicht irgendwo an eine Grenze zu stoßen. Genau. Sonst die Kameras. Wir setzen da eigentlich immer auf die Raspberry Pi Kameras bei allen unseren Projekten. Die funktionieren stabil. Der Autofokus bei dem V3-Modul ist auf jeden Fall richtig cool. Da haben wir auch Funktionen eingebaut, die das nutzen. Und generell von der Auflösung vom Sensor her, auch ich jetzt vom Verbauen der Hardware, funktioniert das eigentlich echt mega gut. Und eben die Wide-Kamera, also mit dem weiten Blickwinkel, empfiehlt sich deshalb, um dann einfach generell ein größeres Feld aufnehmen zu können. Wenn man das jetzt bei sich in einer Anwendung hat, die vielleicht auf einen engeren Raum bezogen ist, wie zum Beispiel eher einen Nistkasten, kann man bestimmt auch die Standard mit dem normalen Blickwinkel nehmen, dann ist es nicht so wichtig, dass man auch auf ein breiteres Blickfeld schauen kann. Und um halt auch ein paar coole Audioaufnahmen zu machen, also das System kann auch dann zu dem Videosignal auch ein Audiosignal aufnehmen, gibt es noch ein kleines USB-Mikrofon, das reicht mega aus, das funktioniert super. Und genau, dann in dem Fall, je nachdem, welche Version man hat, halt das Netzteil vom Raspberry Pi. Und somit ja, hat man eigentlich ein gutes Starterpaket, was jetzt diese Basis-Hardware angeht. Also das ist ja das, wenn ihr jetzt sagt, okay, mega cool, ich will das selber verbauen, dann bräuchtet ihr diese Hardware auf jeden Fall. Das heißt, damit könntet ihr dann eben auch unsere Erkennung für eure Anwendungen nutzen. Und was bei uns, ja klar, das Docker-Deployment, das hätte ich jetzt beinahe vergessen. Das heißt, mittlerweile haben wir da eine Implementierung von Docker, um eben die Anwendung sauber zu isolieren und das halt so stabil laufen zu lassen. Ich weiß nicht, willst du da gerade noch was dazu sagen oder...
Genau. Da kann ich kurz noch erwähnen, und zwar ich kompiliere oder ja, nee, eigentlich nicht kompiliere, ich stelle die Docker-Container auf einer x86-Umgebung bereit, also das ist dann mein Gentoo-Laptop, was ich dazu hernehme, und da habe ich natürlich eine Krux, also wenn ich den Container baue oder so, ich gehe von einer x486-Architektur und exportiere es natürlich in ARM64. Hier muss ich mehr oder weniger ein Cross-Compiling machen, weil am Ende vom Tage beide Sachen nicht direkt miteinander kompatibel sind, beide Container. Und wenn ich das umgesetzt habe, kannst du mal bitte klicken, dann kann ich gleich noch den zusätzlichen. Dann habe ich natürlich hier die Möglichkeit, zum einen natürlich das auf diesen Raspberry Pi zur Verfügung zu stellen, diesen Container, der allerdings aus einer anderen Welt herauskommt. Also ich muss jetzt hier nicht extra dann nachher auf dem Device, wo ich die Videoaufnahmen mit starte, dann nachher die Bereitstellung für die Container machen oder bereitstellen. Also ich muss nicht das Image bauen. Das Image baue ich dann wirklich auf einer ganz anderen Hardware und habe hier die Möglichkeit, bitte nochmal klicken, habe hier dann die Möglichkeit, das Ganze mit Ansible, das ist dann eigentlich so mein Weg oder einer der Wege, letztendlich die Sachen auszurollen. Vorteil ist halt, ich entlaste quasi die Vogel-Hardware, sage ich es jetzt einfach mal, den Raspberry ein Stück weit, und stelle ihn, wenn es möglich ist, sogar zur Laufzeit, also meine Frau ist draußen im Garten auf Terrasse, die Vögel stehen neben ihr quasi voll im Blickwinkel, kann ich zur Laufzeit letztendlich mit Ansible dann Komponenten hinzufügen, ersetzen, ohne irgendwelchen größeren Verlust. Also unten drunter läuft natürlich noch ein bisschen Docker Compose für die Orchestrierung. Also es ist nicht nur ein reiner Docker-Container, den ich da bereitstelle und damit habe ich eine gewisse Betriebsstabilität, die ich hier garantieren kann oder so. Und ich kann dann eigentlich wirklich zur Laufzeit hier bestimmte Komponenten austauschen. Das Webinterface bleibt bestehen. Ich mache dann einmal aktualisieren und sehe dann auf einmal, okay, jetzt gibt es dann mehr Schalter, mehr Möglichkeiten. Und damit gebe ich wieder zurück an meinen Sohn.
Genau. Nochmal ein kleiner Software-Exkurs. Abschließend zur Hardware, also zu der Standard-Hardware, kann man auch sagen, Stand der Präsentation hat es 150 Tacken gekostet, das Ganze zu beschaffen. Ich denke, ihr wisst alle, die Situation KI, andere ungünstige Begebenheiten haben dazu geführt, dass die Hardware nicht mehr ganz so erschwinglich ist. Also Head und Raspberry Pi zusammen sind wir locker bei 200 Euro leider mittlerweile. Wahrscheinlich und hoffentlich kommen auch wieder bessere Zeiten. An sich hat man dann eigentlich jetzt hier, wenn man mal Head und Pi zusammennimmt, eben ein doch noch leistbares Gesamtpaket für die Performance, finde ich zumindest mal. Stromverbrauch liegen wir jetzt hier im Schnitt bei ca. 8 Watt mit, wenn man die Erkennung so mittelt quasi, also während das System läuft. Und genau, damit kann man, denke ich, ganz gut arbeiten. Und bei uns kommt ja noch ein bisschen speziellere Hardware dazu. Also bei uns ist das Thema eben die Erkennung von Vögeln. Und die erste Frage ist, wie kriegt man die ran? Also es ist jetzt nicht irgendwie wie eine Kuh, die auf der Weide steht, die sich relativ wenig bewegt und man schön ablichten kann, sondern so ein Vogel ist relativ schnell. Und somit haben wir uns gedacht, gut, dann verbinden wir das halt mit einer Futterstation, weil da kommen die Vögel sehr gerne her, essen oder sitzen vielleicht auch mal in dem Vogelhaus etwas stiller, obwohl das auch bei so einem kleinen Vogel relativ ist, was stillstehen heißt. Genau, und somit hatten wir das ursprüngliche Design, was wir letztes Jahr auch schon in Dornbirn auf dem Linux-Tag vorgestellt hatten, erstellt. Das heißt, das ist jetzt auch circa, also seit der Erstellung der ursprünglichen ein Jahr alt, ein Jahr im Einsatz. Man kann es, glaube ich, ganz gut auf dem Bild sehen, ist ein klassisches Häuschen, das heißt, wir haben ein Dach, unter dem Dach, so der Plan, versteckt sich die Raspberry Pi Hardware mit dem Halo AI Head und die Kameras, kann man vielleicht auch ganz leicht sehen, sind in diesen Streben höhenverstellbar eingebaut und somit hat man dann eben auf diese Futterschale, die sich unten befindet, mit den Kameras einen coolen Blick. Vielleicht kommen wir nachher noch in den Genuss, ein Beispielvideo zu sehen. Das war eben die erste Version, die ich damals mir so ausgedacht hatte. Ich hatte mir das deutlich modularer vorgestellt, habe dann aber leider festgestellt, dass ich im CAD alle Kabel vergessen habe und somit war das Ganze nicht mehr ganz so modular, weil man eigentlich um den Pi, was man ja vielleicht bei Schlechtwetter nicht draußen lassen möchte, zu entnehmen, alle Kabel abziehen muss. Und damit ist der Aufwand wieder relativ hoch. Weswegen es eine zweite Version von diesem Vogelhaus gibt, die genauso ausschaut, nur keine Technik drin hat und quasi dann für die Vögel rausgetauscht wird. Das heißt, die Futterschale, die kann man noch, das habe ich mir super ausgedacht, modular rausschrauben oder rausklicken, in das Dummy-Vogelhaus, so nennen wir das Ganze, einsetzen. Und dann, wenn jetzt eben schlecht Wetter ist oder mein Vater nicht aufnehmen möchte, hängt halt nur das Futterhaus draußen, damit die Vögel sich weiter an diese Optik, an dieses Teil gewöhnen. Und wenn dann eben die Aufnahme kommt, wird die Futterschale an das KI-Vogelhaus rangeschraubt und dann wird losgelegt. Wie gesagt, wie ich es jetzt gerade erklärt habe, hörte sich das schon relativ unangenehm an. Dazu kam natürlich noch die ganze Stromkabelei. Die wollte man jetzt bei Regen, Wind und Wetter auch nicht draußen lassen. Und deswegen habe ich die zweite Version entworfen. Da war der Gedanke, kommen wir gleich noch im Detail dazu, eben zu sagen, okay, die Technik befindet sich in diesem unteren grünen Teil, abgekapselt von dem Rest, kann modular rausgeholt werden, um halt eben diesen Aufwand zu reduzieren mit, okay, ich will jetzt aufnehmen, ich muss jetzt raus, das Vogelhaus austauschen, sondern einfach nur den Technikteil anschalten, unten ranklicken und dann loszulegen. Genau, ich habe hier mich in CAD verkünstelt und eine kleine Explosion gezaubert. Letztendlich war eben der Gedanke, einen modularen Aufbau zu gestalten, den man halt wieder austauschen kann, erweitern kann, aber halt vor allem sehr wichtig, cool nutzen kann. In dem Fall modular, also ich weiß gar nicht, funktioniert der Laser? Naja, wir haben den Deckel, den nutzt man eben zur Aufnahme des Vogelhaus oder zum Aufhängen im Baum zum Beispiel. Und den kann man eben dann mit so einem Dreh-Schnapp-Mechanismus abmachen, um dann in die Futtersäule, das ist das hier transparent dargestellte Teil, Futter reinzufüllen. Wer das im Detail sehen möchte, kommt gerne zum Stand. Und dann rutscht das Futter runter in einen Bereich, wo eben die Vögel sich dann hinsetzen und das essen können, wo dann auch zufälligerweise die Kamera drauf schaut. Und genau, die Kamera eben hier in der Explosion vielleicht etwas unübersichtlich, hängt dann eben in dem unteren, also dieser grünen Wanne, die kann man abnehmen. Da steht der sogenannte Technikträger drin mit dem Akku, mit dem Pi und dem Head und der Kamera dran montiert. Und mit diesem modularen Aufbau ist es halt eben möglich, während das Vogelhaus also mit Futter drin dranhängt, diesen Technikteil abzukapseln, rauszunehmen, in Sicherheit zu bringen, wenn es regnet. Und in Verbindung mit dem Akku halt eben für eine kabellose, also ohne Stromversorgung benötigte Betrieb ermöglicht. Das heißt, ich habe dann diese Kameraanordnung verbessert. Bei dem alten Vogelhaus war das Problem, deswegen war es auch ganz cool, dass wir zwei Kameras hatten. Diese Fläche ist sehr groß. Die Vögel sitzen jetzt ja nicht mit Absicht vor der Kamera, sondern irgendwo. Das heißt, mal hatte man sie gut drauf, mal weniger gut. Hier war das Ziel, die Vögel wirklich an einem Punkt zu konzentrieren, wo das Futter rauskommt und sie so dann quasi schön abzulichten. Der Pi, den geht's auch ein bisschen besser in diesem Teil unten, besser belüftet. Ist jetzt, glaube ich, mit der neuen Version, wo die CPU nicht mehr ganz so krass fordert, nicht mehr ganz so schlimm. Aber bei der alten Version, wo der Head auch noch nicht so richtig gut eingebunden war, wie gesagt, 95%. Ihr alle kennt den Pi 5 vielleicht ja, der ist recht durstig, recht heiß, wenn er eben mal arbeiten muss. Das heißt, unter dem schwarzen Dach, was natürlich auch im Nachhinein vielleicht nicht die thermisch beste Idee war, hat es ganz schön gekocht. Und dieses ganze Thema Kabelführung, dass man da jetzt nicht mehr mit Kabelbindern wie bei der alten Version rumhantieren muss, eine bessere Montage. Also ich denke, das hat auch alles ganz cool geklappt. Und was auch wichtig ist, bei dem alten Teil, vielleicht auch mein Fehler logischerweise, die Vögel, ja, die müssen auch irgendwann mal aufs Klo und die sind jetzt nicht so reinlich stubenrein wie vielleicht die Katze, die dann nicht ins eigene Nassfutter macht, sondern ich sag's jetzt mal so, in dieser Wanne gibt's eine Ansammlung aus Futterresten, nassem Futter, weil das auch ein bisschen drauf regnet und den Hinterlassenschaften, die mal Futter waren, ist nicht ganz so optimal. Deswegen haben wir die Futterwanne auch nicht dabei, die war nicht mehr zu reinigen. Aber jetzt für die Vögel, die ja, Dreck reinigt den Magen, für die ist das nicht ganz so schlimm. Genau, das heißt, der Gedanke war wirklich, wie jetzt hier dargestellt, wir haben den Oberteil, der quasi zum Füttern gedacht ist, der ist eben autark einsetzbar, das heißt, der bleibt eigentlich immer hängen, wird halt eben nur der Deckel vielleicht mal abgeschraubt, um eben das besser nachfüllen zu können und das Ganze ist eigentlich relativ wetterfest, an dem unteren Teil des Futters kommt zwar ein bisschen Wasser hin, aber theoretisch ist der restliche Teil in der Säule an sich super geschützt, wie halt eine Futtersäule so ist. Und somit hat das Ganze eine bessere Wetterfestigkeit und man muss nicht nach einem Regen eigentlich das Futter, wenn man den Vögeln jetzt nicht allzu sehr zu nahe treten möchte, rausnehmen und Neues reinmachen. Genau. Und durch die Trennung von der Elektronik, die halt eben hier konzentriert in so einem Technikträger, wie ich es getauft habe, enthalten ist, haben wir eben auch die Möglichkeit, relativ schnell das Ganze voneinander zu trennen. Man hat einen recht zentralen Zugriff auf die komplette Technik. Das heißt, bei dem alten Vogelhaus, man musste mein Vater das Dach abschrauben oder halt den Respi aus dem Dach rausholen, wenn irgendwas war. Mal musste man an den Kameras hantieren. Hier ist alles relativ konzentriert. Das heißt, wenn was zum Schrauben ist, was die Technik angeht, ist es eigentlich immer an diesem schwarzen Element dran gebaut. Und ja, genau, durch das Design funktioniert die Kühlung auch gleich ein bisschen besser, was dem Raspberry Pi auch gefällt, hoffentlich. Und ja, alles andere ist eigentlich auch relativ gut geschützt und integriert. Wird wahrscheinlich nicht die letzte Version sein. Ich weiß nicht, wer unser Projekt mit dem Kamerawagen verfolgt hat. Da haben wir über, ich glaube, 3 Jahre insgesamt, wo wir das Projekt so auch auf Linux-Tagen vorgestellt haben, eigentlich zu jedem Linux-Tag irgendeine coole Neuigkeit hinzukonstruiert, hinzugesoftwaret. Und genau, ich denke, das wird auch hier das Ziel sein, wenn wir dann merken, ah, okay, die eine Sache war dann doch nicht so cool, tauschen was aus, machen was anderes. Was ich vergessen habe vielleicht zu sagen, alles 3D gedruckt. Das heißt, mittlerweile ist das ja super zugänglich. Ich kenne mich mit CAD ein bisschen aus. Dann schmeißt man es auf den Drucker, merkt, das war gut oder nicht ganz so gut, druckt es vielleicht nochmal. Bei dem Fall habe ich ein paar Mal neu gedruckt und dann hat man irgendwann ein halbwegs funktionierendes technisches Konstrukt. Genau, und das war es mal von meiner Seite zu der Hardware. Und jetzt geht es nochmal um Linux.
Gut, ein wichtiger Hinweis, wie komme ich an die Daten ran? Zum einen an die Konstruktionsdaten für das Vogelhaus, das ist ja 3D gedruckt, das hat mein Sohn entwickelt. Wie gesagt, kann man runterladen bei Vogelkamera Linux mit der aktuellen Einschränkung. Aktuell ist nur das alte Modell oben, weil wir noch ein paar Veränderungen an dem neuen durchführen wollen. Also wir werden vermutlich in ein, zwei Wochen, gehe ich mal davon aus, quasi das aktuelle, das neue Modell hochladen. Und wer einen 3D-Drucker da hat, ganz normaler Standarddrucker, sollte dann die Möglichkeit haben, auszudrucken. Farbe ist natürlich jedem selber überlassen, also grün, transparent, kann man natürlich auch gerne durch eigene Farben ergänzen. Wichtig ist noch, auf diesem gleichen Repo findet man auch hier die notwendigen Daten, die ich dann für die Aufnahme brauche, also die Docker-Container, die ganze Architektur, eine Beschreibung, wie es installiert werden kann. Also wie gesagt, da gibt es dann einige zusätzliche Informationen. Dann ist ja das ganze Projekt am Ende dreigeteilt. Also ich habe ja einmal die Vogelkamera, dann habe ich den Modelltrainer, das gibt es dann ein eigenes Repo dazu. Und natürlich noch eine weitere Geschichte, die sich letztendlich auch aus der Situation ergeben hat. Wie kann ich bestimmte Videos denn auf Qualität überprüfen? Hintergrund ist einfach der, ich habe jetzt meine Vogelkamera rausgehangen. Die läuft in der Regel 12 Stunden mit dem verbauten Power, mit der verbauten Powerbank autark vor sich hin, erkennt Vögel, nimmt die auf. Und jetzt kommt genau der Fehlalarm, der dann das ein oder andere Mal passiert. Der Vogel kommt, löst letztendlich die Kamera aus, die läuft dann 2 Minuten und in dem Augenblick, wo der Vogel quasi gemerkt hat, okay, das war jetzt nicht mein Futter und gleich weiterfliegt, habe ich natürlich hier viele Videoaufnahmen, wo eventuell gar kein Vogel enthalten ist. Und wenn ich jetzt am Tage hochgerechnet 30 auslösende Faktoren hätte und von diesen 30 Videos sind vielleicht plus 5, wo effizient dann der Vogel drauf ist, dann habe ich natürlich hier einen Nachteil. Da müsste ich jetzt von Hand erstmal eine Stunde durchsuchen, ob oder wo letztendlich die Vögel in welchen Videos enthalten sind. Und hier habe ich halt den Vorteil, mit diesem Vogel-Video-Analyzer kann ich eine Qualitätskontrolle machen, kann automatisiert die Videos dann nachher untersuchen. Und wenn ich halt hier keine Vögel entdecke, dann kann ich die automatisiert löschen. Also habe hier eine Art Qualitätskontrolle und nicht Mehraufwand. Gut, wie gesagt, das Ganze läuft dann nachher unter den Account Kamera Linux. Also da liegen alle 3 Repos, wer da Interesse hat oder auch gerne zum Stand kommen. Da gibt es dann weitere Informationen. Wichtig ist halt, es ist ein reines Open-Source-Projekt. Also es gibt hier keine versteckten Lizenzen, irgendwas anderes, wo man dann in die Hand nehmen muss. Öffentliches Repository mit vollständigem Quellcode. Und natürlich hier auch optional die Möglichkeit, dann die Docker-Container dann über die bereitgestellte Infrastruktur selber zu bauen. Dann umfangreiche Dokumentation, wie letztendlich Ansible dann nachher fürs Deployment genutzt werden kann. Und ich habe, das war dann so quick and dirty, noch unmittelbar vor dieser Veranstaltung nochmal ein paar Parameter erweitert. Das ist die letzte Version, die jetzt aktuell verfügbar ist, wo letztendlich zusätzliche Möglichkeiten der Einstellung für die Aufnahme, letztendlich für die Kamera, dann nachher direkt über das Webinterface umgesetzt werden können. Gut, was ist die Voraussetzung für den Container? Was brauche ich da? Und zwar, ich brauche ein Basis-Image, was in der Regel nutze ich jetzt hier in ein Bookworm, ein Debian-basiertes Image, wo dann schon Python mit enthalten ist. Ist ein schlankes Image, ist ein Slim. Allerdings, und da wird es dann wieder relativ fett, also ich bin da mit 500 MB weit über die Maße, wie ich auf Arbeit Images bereitstelle. Und 500 MB ist natürlich dem geschuldet, da ist ein Webinterface mit drauf. Ich habe hier eine Flask-API mit integriert, um dann auch die ganzen Einstellungen oder andere Sachen, die notwendig sind, dann nachher zu initialisieren. Ich habe einen Fokus-Slider mit drin, also das war ja vorher das Beispiel, was da neu hinzugekommen ist. Es sind Bind-Mounts enthalten, um letztendlich dann auch die Hardware zu adressieren, die dann auf diesen Raspberry Pi läuft. Und ich brauche natürlich hier einen Sub-Prozess letztendlich, um nachher die Kamera ansteuern zu können. Dann für die Sicherheit. Ja gut, Sicherheit, selbst signiertes Zertifikat. Gut, ist jetzt für meinen Heimbetrieb, also meine Frau kann ich versehentlich irgendwie auf meine Vogelkamera rauf, weil wie gesagt, sie hat zwei Voraussetzungen nicht. Sie hat natürlich hier den Token, der benutzt wird, um eventuell einen API-Call zu machen, nicht. Und sie hat letztendlich die Zwei-Faktor-Authentifizierung, die ich noch mit eingebaut habe, nicht. Also sie kann auch nicht dann ihre eigenen Vögel aufnehmen. Also sie ist da schon ein bisschen auf meine Unterstützung angewiesen. Das ist dann so der Ausgleich von, du machst jetzt Vögel oder musst halt Vögel in der Video festhalten. Es sind privilegierte Container, mehr oder weniger. Ich kann ein Kamera-Reset machen, also da gibt es dann so einige Kleinigkeiten, die letztendlich da noch im Unterbau mit integriert sind. Wichtig an der Stelle sind die Bindmounts. Ich brauche halt bestimmte Informationen aus der Hardware oder ich muss die Hardware anzapfen können aus dem Container heraus. Das war jetzt ein bisschen speziell oder so, das hat nicht ganz so funktioniert zum Anfang. Deshalb gibt es auch diese Mensch-Erkennung letztendlich jetzt in dieser Vogelkamera oder so. Das war einfach ein Debug-Mode, dass ich nachts, wie gesagt, um 10 dann nachher nicht unbedingt einen Vogel in mein Zimmer reinlassen muss, um dann den Vogel auslösen zu lassen. Gut, dann haben wir hier eine klassische Build-Pipeline in Ansible. Also ich kann letztendlich auch hier schon direkt über Ansible dann meinen Host bestücken, also meinen x86-Host, also in dem Fall der Gendu. Rechner oder das Laptop, was ich da nutze, ist egal, ob Desktop oder wie auch immer, und kann dann schon die Sachen, die notwendig sind, vorbereiten. Das ist eine Möglichkeit. Kann natürlich aber auch losgelöst, wer jetzt andere Hardware verwendet oder andere Software, dann natürlich hier eigene Sachen dann quasi dann mit initialisieren. Ich brauche halt bestimmte Voraussetzungen, die letztendlich der Build-Host dann mitbringen muss. Er muss halt einen Docker schon bereit haben, Docker Build X. Er muss eine Quemio-Architektur schon installiert haben, um letztendlich dann die Simulation für ARM64 vorzunehmen. Und er muss natürlich hier das BIN-FMT-MISC mit bei haben. Das ist dann für die native Kompilation. Und ein Ansible natürlich wäre auch von Vorteil, weil das nutze ich natürlich dann zum Ausrollen. Gut, Vorteile, kein Bauen auf den Pi. Das war das Thema, was ich vorher schon mal kurz angeteasert hatte. Versionskontrolle der Images ist natürlich für mich einfach auch aus meiner beruflichen Sicht eigentlich nicht ganz unwichtig und reproduzierbare Deployments und ein Rollback. Also das sind so die Sachen, die bei mir wichtig sind. Ich habe auch eigene End-to-End-Tests mit eingebaut oder so, also der checkt erstmal dann nachher, wenn ausgerollt ist, ob er überhaupt auch fähig ist. Gut. Wie geht's dann weiter? Also ich habe natürlich irgendein Video generiert. Ich will natürlich dieses Video auch irgendwo meiner Frau zur Verfügung stellen, dass sie jetzt nicht über meinen, ja, oder über meine Multifaktor-Authentifizierung auf meine Kamera raufspringt. Also gibt es YouTube und hier hat man die Möglichkeit, dann die Videos vorzubereiten. Dazu nutze ich dann als Software wiederum KDN Live. Das ist dann für mich eigentlich der Weg der Wahl, um letztendlich dann noch den letzten Schliff an diesen Videos vorzunehmen, eventuell Kommentare hinzuzuschreiben oder dann meiner Frau den Hinweis zu geben, welcher Vogel wird denn heute dargestellt. Gut, wie gesagt, eine der Möglichkeiten. Dazu gibt es dann, wie gesagt, auch den Videokanal Vogelkamera Linux. Wer gerade vorher aufgepasst hat, gleicher Name wie letztendlich dieses Projekt. Gut. Mein Sohn hat zwar angeteasert, dass wir ein Video vorstellen. Ich würde das jetzt mal gerade aufschieben, das Beispielvideo. Ansonsten bitte gerne am Stand runterkommen. Wir sind zeitlich schon etwas vorangeschritten und wer letztendlich die Anzahl der Slides sieht, die noch vor uns stehen, würde ich jetzt hier nahtlos weitergehen. Wie gesagt, ich kann gerne unten am Stand nochmal so ein Video anstarten. Es kann jeder selber anstarten, weil wie gesagt, diese Vogelkamera Linux-Videos, die sind alle frei zugänglich oder so. Und dann kann man sich gerne ein Bild von machen, wie bei uns die Vögel auf unserer Terrasse dann sich heimlich fühlen und letztendlich dann auch agieren vor der Kamera. Gut, kommen wir dann zu dem Webinterface. Es wird alle 5 Sekunden aktualisiert. Mehr oder weniger wichtig war mir an der Stelle, wiederum auch so eine kleine berufliche Macke, mehr oder weniger einen Status abzurufen, also Monitoring zu haben, wie verhält sich eigentlich jetzt gerade meine Vogelkamera, wie ist sie ausgelastet, wie ist sie belastet. Und da habe ich dann hier letztendlich die Sachen so integriert, dass es in Klartext lesbar ist oder so, wie ist eigentlich der Zustand, wie viel CPU-Last ist drauf. Dann wichtig für mich immer die Temperatur, also wie heiß ist eigentlich gerade aktuell der Pi, wie ist Load auf dem Pi. Wie hoch ist die Auslastung vom Arbeitsspeicher und natürlich wichtig an der Stelle, wie viel Platz habe ich noch in der heutigen Zeit, wo SSD-RAM relativ teuer ist oder die SD-Karte, die ich da einbaue, muss ich natürlich auch ein bisschen minimalistisch arbeiten oder so und muss aber auch gucken, dass dann nachher noch ausreichend Platz fürs nächste Video von der Kohlmeise da ist. Also wie gesagt, hier so ein Statusüberblick. Ganz oben kann man dann noch den Detection Mode erkennen. Also hier in der Darstellung wäre er gerade im Auto Detection Mode. Also er würde letztendlich über die KI erkennen, ob ein Vogel dann direkt vor der Kamera sitzt und würde in der Einstellung jetzt dann automatisiert mit der Aufnahme starten, wenn der Vogel vor der Kamera erscheint. Dann der Hardware-Status, das ist ein Schreibfehler, der sollte da jetzt eigentlich nicht sein. Das ist dann anscheinend in der Überschrift nicht ausgetauscht worden. Wichtig ist hier ist der Bereich Detection. Und zwar, ich habe einmal den sogenannten Auto-Detection-Mode. Also ich kann wirklich automatisiert über die KI erkennen, ob Vögel da sind und dann die Aufnahme starten. Kann aber alternativ letztendlich auch hier den manuellen Status oder die manuelle Aufnahme wählen. Dazu muss ich dann einfach diese automatische Erkennung deaktivieren. Und damit kann ich dann ganz manuell, wenn ich es wünsche, in einem aktuellen Zeitfenster von 1 bis 10 Minuten Videoaufnahmen starten. Hier mal die einzelnen Klassen. Die sind ja schon mehrmals heute vorgestellt worden. Katze, Hund, Mensch und Vogel. Was aber vielleicht nicht ganz unwesentlich ist, ist der sogenannte Threshold. Also letztendlich die Genauigkeit, wie die KI letztendlich hier eine Wahrscheinlichkeit generiert, ob es wirklich ein Vogel ist oder ob ich als Vogel davor sitze. Wie bei der jetzigen Einstellung müsste ich als Vogel davor sitzen, ist ja auf Mensch quasi aktiviert. Bei mir reicht 80%, der versteht dann relativ schnell, sitzt der richtige Vogel vor der Kamera und wie gesagt, die startet dann die Aufnahme. Aber dieser Threshold hört sich jetzt erstmal lustig an, ist allerdings sehr wichtig, weil wenn ich eine CPU-basierte Erkennung nutze, dann ist der Threshold in der Regel niedriger, weil ich hier eine ganz andere Möglichkeit habe, von Auflösung her zu arbeiten. Und wenn ich jetzt über den AI-Head arbeite, dann habe ich natürlich hier mit 25 FPS und natürlich mit einer Full-HD-Auflösung ein größeres Spektrum und natürlich dann auch eine weitere Analyse. Und da muss ich dann, wenn es irgend geht, ein bisschen genauer schalten. Dann, was neu hinzugekommen ist mit der letzten Version, mit der V2.25, da ist letztendlich die Möglichkeit, hier noch zusätzliche Schalter an der Kamera zu bedienen, die dann wiederum direkten Einfluss auf die Kamera nehmen, zum Beispiel der Fokus. Mit Autofokus, wer schon mal einen Vogel versucht hat, irgendwie im Video festzuhalten, wird relativ schnell feststellen, dass einer der Kandidaten, der in der Regel nicht ruhig ist, also der ist extrem zappelig und agil und wie auch immer. Und deshalb gibt es jetzt hier einen starren Fokus. Also der Vogel an sich wird auf einer Stelle, oder wie gesagt, die Videokamera wird auf einer Stelle fokussiert. Und jetzt gerade bei dem Vogelhaus ist natürlich der Vorteil, ich habe natürlich messbare Entfernungen zu der Kamera und die kann ich über den Fokus einstellen. Und damit ist für mich der Vogel, der dann wirklich direkt am Vogelhaus interessanter, wie meine Frau, die gerade die Wäsche aufhängt auf Terrasse. Also von der Seite ja auch ein Vorteil. Und ich kann natürlich hier noch andere Parameter einstellen, wie man unten sehen kann. Gibt es dann noch die Dauer, die ich mit definieren kann? Die liegt jetzt gerade bei 2 Minuten, die kann ich allerdings bis 10 Minuten hochskalieren. Und ja, wenn es nicht reichen sollte, kann jeder dann natürlich gerne in diesem Projekt Veränderungen vornehmen, kann dann eine halbe Stunde ranbauen, wie auch immer. Also das ist dann Open-End, also da kann man dann wirklich selber bauen. Allerdings in der jetzigen Konfiguration sind diese 10 Minuten der begrenzende Faktor. Dann kommt natürlich die Frage, in welcher Qualität kann ich meine Videos aufnehmen? Ich will natürlich eine relativ hohe Qualität abliefern. Und die Qualität ist normal zwischen 4K, 2K, 1K. Das sind so die aktuellen Schalter, die ich hier einstellen kann. Das kann man hier recht gut erkennen. Oh, da nicht. Hier relativ gut erkennen. Und zwar hier ist jetzt gerade auf 4K eingestellt. Das ist ein Dropdown-Menü. Man kann hier natürlich variabel einstellen. Was mir aber ganz wichtig war, war ein Zeitloop-Modus. Weil der Vogel, der ist extrem schnell. Wenn ich den mit 4K aufnehme, Top-Video, also quasi von dem Baum, wo die drauf sind, aber dann vom Vogel eventuell wenige Details. Aus dem Grund gibt es auch einen Modus oder zwei Modis. Ein Modus mit 60 FPS und ein mit 120 FPS, Frames per Second. Und der wird automatisiert runter skaliert dann nachher. Also wenn ich ein Video mit 120 FPS generiere, wird automatisch noch eins mit 10, mit 20, mit 30 FPS dann generiert und abgelegt. Und das kann ich dann nutzen, um dann 1:1 ohne Nachbearbeitung durchzuführen, eine Zeitlupenaufnahme zu machen in einer sehr hohen Qualität. Also an der Stelle, wer den Vogel jetzt nicht nur vorbeifliegen sehen will, sondern wirklich mal etwas genauer betrachten muss, aus welchen Gründen auch immer, der hat hier die optionale Möglichkeit, den Zeitlupenmodus zu nutzen. Dann wichtig an der Stelle, wo landen die Daten? Eine der Möglichkeiten, letztendlich die Daten irgendwo weiter zu verarbeiten, ist natürlich dann, die werden erstmal lokal auf der Kamera, auf den Raspberry Pi abgespeichert. Ich kann aber auch einen SSH-Host eintragen. Und der SSH-Host würde mir an der Stelle letztendlich dazu dienen, um dann die Daten, ja, wie in Storage dann nachher zu hosten. Also ich kann hier einen SSH-Key mit eingeben und dann wird über Authorize Key letztendlich automatisiert dann auch das Video auf den eingetragenen Zielhost eingetragen. Den kann ich wechseln, also ich kann über einen aktiven Host definieren, ich kann mehrere Hosts hinterlegen. Also habe hier auch optional die Möglichkeit, die Daten gleich da einzubringen, wo ich sie eigentlich weiterverarbeiten will. So, was ist bei der Trainingspipeline so ein Thema? Ich habe ja erstmal Rohdaten, die ich brauche und dazu nutze ich quasi für den Vogel-Modelltrainer mehr oder weniger Technologien, um aus einem bestehenden Videostream oder aus einem Foto heraus Daten rauszuextrahieren. Also ich brauche ja letztendlich Bilder, um dieses Modell zu schreiben oder letztendlich anzutrainieren und die Basis liegt so in der Regel bei 1000 Bilder pro Vogel. Das sind dann 8000 rein rechnerisch für die jetzige aktuelle Ausstattung. Und die von Hand irgendwo rauszuklöppeln aus einem Video oder aus einem, ja, ich weiß nicht, wer schon mal probiert hat, von Hand letztendlich in einer ganz bestimmten Größe, in einer ganz bestimmten Auflösung Bilder rauszuextrahieren, kann eine Weile dauern. Also dann sind wir eine Weile unterwegs und mir war es wichtig, das wirklich dann nachher automatisiert zu tun oder so. Und da nutze ich dann wieder Yodo dementsprechend als Erkennung. Ich erkenne den Vogel, extrahiere die Bilder aus dem Video heraus und habe dann natürlich als erste Initialisierung die Aufgabe, noch den Vogel zu bestimmen, der letztendlich in dem Video drin ist, und kann aber dann nachher für eine weitere Qualitätssteigerung, also wenn ich jetzt meinetwegen 100 oder 200 Fotos rausextrahiert habe zu einer Vogelart, dann hier den Automatikmodus verwenden, weil dieser Vogelmodelltrainer kann im Extraktmodus dann nachher wieder auf mein Modell zurückgreifen und dann habe ich schon eine Vorselektion und dann sortiert er automatisch dann schon die Bilder, die ich brauche, auf Ordnerebene dann genau in der richtigen Vogelart ein. Also in eine Win-Win-Situation. Ich fange mit einem kleinen Modell an. Wenn ich dann die Basis habe, kann ich aus diesem kleinen Modell eine vollautomatisierte Optimierung des großen Modells durchführen. Dann habe ich einen Organize, das ist auch so eine Funktion, das wird alles über Parameter aufgerufen, der macht dann die Validation fürs Dataset oder so, der erstellt mir dann die Struktur, die ich dann fürs Training brauche und am letzten dann nachher das eigentliche Training. Gut, kann man sich alles anschauen, wir sind wie gesagt schon von der Zeit her ein bisschen vorangeschritten. Haben wir noch 5 Minuten? Ja, hört sich gut an. Gut, dann gehen wir noch zum Endspurt über. Und zwar so wäre jetzt zum Beispiel dieser Extraktaufruf, dass man sich eigentlich so mal eine Vorstellung machen kann oder so. Ist alles Python-basierend. Es gibt eine Python-Anwendung, also über PyPI kann man sich die runterladen und dementsprechend nutzen und installieren. Und damit kann ich dann unterschiedliche Level fahren. Also ich kann Threshold definieren, wie genau soll er erkennen, dass ein Vogel da ist. Ich kann halt dementsprechend Hintergründe entfernen. Da gibt es einen Remove Background. Also ich habe jetzt eigentlich mehr oder weniger die Vögel, die schneide ich aus, um hier einfach zu verhindern, dass dann quasi der Meisenknödel oder der Baum vom Nachbarn irgendwie mit drauf ist und wirklich nur rein der Fokus dann nachher auf den eigentlichen Vogel liegt. Gut, wie gesagt, was ich nutze, ist dann darum wieder die Yodo 26 Version. Der macht Boundingboxen oder so, extrahiert die Sachen raus und damit kann ich dann die Bilder dann dementsprechend ablegen. Unschärfen kann ich dementsprechend entfernen, kann eine Qualitätskontrolle machen, kann auch dann im Nachgang definieren, ob oder wie viel Prozent letztendlich Vogel dann in diesem Bild enthalten sind oder so, also kann nachträglich automatisiert auch noch eine Optimierung vornehmen. Wie gesagt, was das Tool eigentlich am Ende leistet, ist im Grunde genommen hauptsächlich dann erstmal grundinitiell mit dieser YOLO Modellarchitektur im Hintergrund die Klassifizierung für die Art, also nicht für die Art, sondern für den Vogel vorzunehmen. Und die Optimierung ist dann, wie gesagt, die Klasse, die ich dann selber definiere. Die sind frei zugänglich, die Modelle, die ich hier generiere. Die gibt es dann unter Hugging Face, kann man sich runterladen und dementsprechend nutzen. Und dann natürlich für andere Sachen dann ausnutzen. Eine Sache wäre natürlich hier eine Statistik zu erstellen. Weil wie gesagt, mit meinem eigenen Vogelmodell kann ich dann natürlich auch mal so einen Jahresrückblick machen, welche Vögel in welcher Häufigkeit dann bei mir auf Terrasse zu Hause waren. Und damit habe ich dann wiederum auch wieder einen Use Case, der dann meine Frau wieder glücklich macht, wenn sie sagt, okay, die Kohlmeise, die ich ganz lieb habe, die kommt dann halt einmal mehr im Jahr wie, was weiß ich, der Hausspatz, Haussperling, wie auch immer. Also es soll jetzt keine Gewichtung sein, aber wie gesagt, das wäre dann eine der Optionen. Das ist dann der Classifier, das war das dritte Projekt in der Praxis mit der Vogel Analyze. Habe ich hier wiederum Möglichkeiten, Videos nachzubearbeiten, zu dokumentieren. Ich kann einen HTML-Report erstellen, also kann auch hier wirklich statistische Daten erfassen oder so. Oder für mich selber so die schöne Welt bauen, und zwar ich kann eine Annotation einbauen. Und mit der Annotation habe ich dann wiederum die Möglichkeit, mit eigenen Bounding-Boxen zu arbeiten, sodass dann nachher die Vögel in einer bestimmten Form dann dargestellt werden können. Also wie gesagt, auch hier aufbauend auf diesem ganzen Projekt. Ich habe meine eigenen Videodaten und ich will dann nachher irgendwo über eine Bounding-Box genau klassifizieren, dass nicht nur der Vogel da ist, was ja YOLO an der Stelle machen würde, würde dann einfach Bird dran stehen, sondern ich will dann auch wirklich dran stehen haben, Kohlmeise, Blaumeise oder wie auch immer. So würde das Ganze dann nachher in der Realität aussehen. Das ist die Bounding-Box. Warum? Japanisch, Englisch und Deutsch. Der Hintergrund, ja, ist eigentlich relativ trivial. Also die asiatischen Modelle haben mir nicht weitergeholfen. Die amerikanischen Modelle und englischen Modelle haben mir nicht weitergeholfen. Also nehme ich noch eine deutsche Sprache dazu, meine eigene letztendlich. Und das ist eigentlich, nee, es war eigentlich eher ein Gag. Also ich habe eigentlich irgendwo eine Möglichkeit gesucht, es möglichst komplex zu machen oder so, in die japanische Sprache einzubinden letztendlich in diesen Modellen, ist extrem heftig. Also das war eigentlich so für mich eine Challenge. Das habe ich mir dann zu Weihnachten geschenkt oder so, und das kam dann daraus, die japanische Sprache letztendlich als Add-on. Was wir erreicht haben, also wir haben natürlich hier ein, zwei technische Erfolge. Wir haben eine End-to-End-Pipeline mehr oder weniger generiert. Wir haben den AI-Head erfolgreich einbinden können. Er lebt noch, also an der Stelle wirklich erfolgreich ohne Hardware-Verluste. Dann haben wir Docker-Web-API. Dann haben wir zusätzliche Parameter, um die Kamera anzusteuern, was mir persönlich sehr wichtig war. Das war so eine Challenge in der letzten Woche. Automatisches Deployment, Multi-Objekterkennung, Vogel, Hund, Katze. Wie gesagt, war erst ein Debug-Mode, ist mittlerweile dann der Standard. Containerisierung ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt. Eine souveräne Edge-AI, dass ich hier wirklich in der Regel ohne irgendwelche großen cloud-basierten Sachen dann permanent im Hintergrund einbinden zu müssen, arbeiten kann. Kontinuierliche Verbesserung ist natürlich ein Thema, und Multiplattform ist natürlich hier auch die Challenge gewesen. War für mich ganz interessant, einfach mal die Erfahrung zu machen. Ich hätte es auch vom anderen Raspberry Pi letztendlich dann bereitstellen können, das Docker-Image. Mir war es wichtig, einfach auch hier nochmal eine gewisse Challenge zu finden. 150 Euro Hardware könnte man jetzt in 150 Euro Tassen Kaffee umsetzen oder so. Ich glaube, das passt nicht mehr. Mein Sohn hat schon erwähnt, die Preise steigen ins Unendliche. Vollständige Kontrolle der Daten war mir natürlich ganz wichtig. Und an der Stelle haben wir noch 2 Minuten für Fragen. Okay, dann an der Stelle wäre ich zumindest mal mit den grundlegenden Informationen durch. Das Video bin ich leider noch schuldig, gerne am Stand. Gibt es erstmal Fragen an der Stelle? Ja, es gibt hier vorne eine Frage. Sehr gern.
So, erstmal vielen Dank für den schönen Vortrag. Das ist eine super tolle Idee, finde ich. Zu der Erkennung. Also ich finde die Trennung schon gut zwischen Vogel, Mensch, Katze und Hund. Mhm. Aber wäre das dann nicht praktischer gewesen, als alle 4 eigentlich bestimmte Kombinationen als Option mit reinzupflegen? Also zum Beispiel Katze und Vogel oder Mensch und Vogel, Mensch und ja. Hund, weil also ich es kommt eher nicht vor, dass alle 4 gleichzeitig sich an demselben Ort befinden würden.
Ja gut, ich habe ein All-In. All-In bedeutet, er kann wirklich alle 4 Klassen, das ist der letzte Schalter, der letztendlich in der Oberfläche existiert, der existiert schon. Was es nicht gibt, so diese Paarweise, dass ich jetzt in Kombination meine Frau, also quasi Mensch und Katze dann, wie sie dann erwischt wird, wenn sie die Katze kuschelt von Nachbars. Also wie gesagt, kann ich natürlich einbauen, ist allerdings noch nicht implementiert. Ich hatte damals wirklich den reinen Debug-Mode im Hintergrund, also der Vogel, der ich bin, der dann direkt vor der Kamera sitzt und auslöst, und Hund und Katze war letztendlich einfach der Gedanke an meine Nachbarn, letztendlich.
Alles klar, danke.
Ja, gerne. Weitere Fragen?
Sehr spannendes Projekt, vielen Dank. Du hast ja auch gesagt, ihr nehmt ja auch die Stimmen auf, ihr habt ja auch ein Mikrofon drin.
Wir haben ein Mikro verbaut, wir nehmen die Stimmen auf, aber um die nächste Frage gleich vorweg zu beantworten, wir machen keine Stimmenanalyse. Also das ist aktuell noch nicht integriert, aber wir wollen ja nächstes Jahr wieder zum Chemnitzer Linux-Tag erscheinen und bis dahin ist ja ein Jahr Zeit, um sich zu verwirklichen, da kann man dann eventuell
was machen. Ich bin sehr gespannt und deine Frau muss wirklich aufpassen, was sie dir so sagt, weil du machst da ja wirklich eine Diplomarbeit draus, ist ja der Hammer.
Jo, ja. Schauen wir mal.
Letzte Frage.
Wir sehen uns nächstes Jahr.
Niemand? Dann bedanken wir uns nochmal für diesen tollen Vortrag.
Ich bedanke mich auch recht herzlich für eure Aufmerksamkeit und viel Spaß auf der Veranstaltung. Danke.